Je später der Abend, umso härter die Themen. Hier sitzen die härtesten der Harten. Es geht um BSI-Grundschutz. Und ja, willkommen zum Vortrag und ein erfahrener Vortragender. Bitte, die Bühne ist dir.
Ja, danke für die Einladung. Genau, je später der Abend, desto spannender und aufregender das Thema. Deshalb begrüße ich euch alle recht herzlich zu meinem diesjährigen zweiten Vortrag Open Source Software BSI grundschutzfähig machen. Ich freue mich, dass ihr erschienen seid, weil das Thema ist durchaus relevant und nicht ohne. Ich habe zum einen schon ein Shortpaper eingereicht, das ihr hoffentlich schon gefunden habt auf der Webseite. Da sind auch die ganzen URLs, die ich hier im Vortrag habe, hinterlegt. Und als Background vielleicht für eine vertiefendere Diskussion, also so zum Thema Grundschutz und Sicherheit und so weiter, wenn man in die Philosophie abdriften möchte. Ich habe 2016 für den Bitkom mal einen Vortrag gemacht zum Thema Sicherheit und Vertrauen. Den habe ich hier 2017 dann in abgewandelter Form wiederholt. Sicherheit und Vertrauen, Erfahrungen als Open-Source-Hacker. Da geht es auch so ein bisschen gerandet zu Missverständnissen zum Thema Open-Source und Sicherheit. Ne? Von wegen, ich bin sicher, ich habe Open Source, ich habe Linux, ich bin unhackbar und solche Dinge. Die habe ich da gerade gerückt und ich habe mich mal mit einem wissenschaftlichen Paper vor, oh Gott, 14 Jahren auseinandergesetzt zum Thema Sicherheit messen. Das geht dann so ein bisschen über die ganze Diskussion heute hinaus, aber wer möchte, kann das da entsprechend nachlesen. Ansonsten ist mein Vortrag so ein bisschen fünfgeteilt. Ein kleiner Background, warum überhaupt? Dann im zweiten Teil gebe ich mal so einen Hintergrund oder so einen kurzen Ablauf. Was bedeutet denn Grundschutz für mich jetzt in der Praxis, in meiner beruflichen Praxis? Dann stelle ich den bei uns im Unternehmen entwickelten Open-Source-Software-Bewertungsprozess und die entsprechende Checkliste vor. Zum Schluss kommen dann noch so ein paar Grundschutzanforderungen, die für Open-Source-Projekte, wenn ihr jetzt irgendwo in einem Projekt aktiv seid, relevant sind. Und ich gebe dann ein paar Tipps, ne, weil es gibt so ein paar Quick-Wins, wo man mit relativ einfachen Maßnahmen doch die Grundschutzfähigkeit eines Open-Source-Projektes durchaus erhöhen kann. Und zum Schluss werde ich dann, so die Zeit entsprechend reicht, ein bisschen was zur Open Source Security Foundation Scorecard vorstellen, die wir nämlich als Grundlage mit für unsere Arbeit genutzt haben. So rum. Ja, zum Hintergrund, warum gibt es den Vortrag? Ich bin seit 3 Jahren bei der Dataport MIT-Dienstleister tätig als Sicherheitsarchitekt. Dort Schwerpunkt Open Source, also mein offizieller Titel ist Open Source Sicherheitsarchitekt. Und ich habe dort eben auch viel mit Kryptographie zu tun. Das ist, wer mich hier schon verfolgt hat, auf den CLT ist ja so mein Leib- und Magenthema. Und wir haben dort die sogenannte Phoenix Suite entwickelt. Das ist ein Open Source basierter Online-Arbeitsplatz und ist inzwischen als Grundlage im souveränen Arbeitsplatz bzw. wie es jetzt heißt, Open Desk des Zendes aufgegangen. Es geht darum, dass man so Dateiablage, Videokonferenzen, Instant Messaging, Online Office und so weiter eben mit Open Source Produkten bereitstellt. Und da hatten wir dann eben Anforderungen, zum Beispiel BSI Grundschutz hoch und auch eben im Bereich VS, NFD und weiter wurde evaluiert. Und ich persönlich hatte dann unter anderem auch den Auftrag auf Arbeit, die Sicherheitsarchitektur für den souveränen Arbeitsplatz bzw. Open Desk zu entwerfen. Und im Zuge dessen war natürlich die BSI-Grundschutzfähigkeit so ein bisschen, ich will nicht sagen meine Bibel, aber ich musste mich sehr stark daran orientieren. Für die, die vielleicht bisher mit BSI und Grundschutz noch nicht wirklich viel zu tun hatten, ganz kurzer Abriss, ich will jetzt ja keine Jura-Vorlesung machen. Das BSI-Gesetz ist quasi die Grundlage für das BSI. Das BSI selbst ist eine Bundesoberbehörde, zuständig für die IT-Sicherheit auf Bundesebene und eine nachgeordnete Behörde des Innenministeriums. Und ist also dort auch eben weisungsgebunden. Das Innenministerium kann dem BMI Anweisungen geben. Es gibt mehrere Aufträge, die das BSI zu erfüllen hat. Die findet man im BSI-Gesetz oder halt etwas besser erklärt bei Wikipedia. Und da steht eben auch, dass man die Sicherheit in der Informationstechnik fördert, Mindeststandards für die Informationstechnik des Bundes setzt, besondere Anforderungen an Anbieter digitaler Dienste formulieren kann und man ist die nationale Zertifizierungsstelle der Bundesverwaltung für IT-Sicherheit. Des Weiteren kann das BSI den Einsatz kritischer Komponenten untersagen. Und wenn man im Bereich kritische Infrastruktur unterwegs ist, zum Beispiel wenn man irgendwie Energieversorger ist oder ähnliches, dann hat man eben auch auf Grundlage des BSI-Gesetzes die Sicherheit unter Berücksichtigung des Standes der Technik nachzuweisen. Und das kann man eben machen oder vereinfachen, wenn man eben sich beispielsweise am BSI-Grundschutzkompendium orientiert. Die Vorgehensweise beim BSI-Grundschutz, ne, BSI ist immer ein bisschen mehr als Grundschutz, ich habe das immer ein bisschen für Publikum und Zeitbedarf entsprechend versucht einzudampfen. Und beim Grundschutz geht es erstmal um eine Vorgehensweise. Na, das heißt, es geht darum, wie baue ich denn ein Informationssicherheitsmanagementsystem, ein ISMS, auf in meiner Organisation, in meinem Unternehmen. Und dazu gibt es technische, infrastrukturelle, organisatorische und personelle Sicherheitsanforderungen. Das BSI selber arbeitet mit den BSI-Standards, die quasi dieses Vorgehen, Empfehlungen zu Methoden, Prozessen und Verfahren sowie Vorgehensweisen und Maßnahmen geben, mit dem Grundschutzkompendium und den technischen Richtlinien. Im Grundschutzkompendium, früher hieß es mal Handbuch, gibt es die Grundschutzbausteine, die sich grob in zwei Kategorien unterteilen, Prozesse und Systeme. Und wenn man sich das mal anguckt, dann sieht man zum Beispiel bei den Systemen auch Grundschutzbausteine. Ich habe mal zwei davon rausgenommen. APP 3.4 Samba und APP 4.4 Kubernetes. Und da wird also explizit bestimmte Software auch erwähnt. Ein Baustein für Apache gibt es zum Beispiel nicht. Also es gibt keinen Baustein, der explizit Apache drin steht, weil der wird dann unter Webserver abgehandelt. Aber man sieht hier schon, da gibt es auch Grundschutzbausteine zur Modellierung und Bearbeitung von Open Source Software. Darüber hinaus gibt es noch technische Richtlinien, die erstmal als Empfehlung geschrieben sind, aber dann durch Vorgaben des Bedarfsträgers Verbindlichkeit erlangen können. Also wenn man in Projekten ist und der Auftraggeber sagt, beispielsweise bei uns, wir sind ein öffentlicher Dienst oder für die öffentliche Hand, wir machen hier Systeme für die Feuerwehr, machen hier Rettungsleitstellen, dann haben wir hier einen entsprechend hohen Schutzbedarf, den müsst ihr bitte umsetzen. Oder wie während Corona passiert hier, Robert-Koch-Institut, da geht es auch um besonders sensible Daten, die entsprechend geschützt werden müssen. Und dann haben wir den Auftrag eben in unserer Implementierung, in unserem Betrieb, BSI-Grundschutz mit Anforderungen hoch nachzuweisen. Was man auch machen kann, man kann auf Basis von IT-Grundschutz eine ISO 27001-Zertifizierung anstreben, durchführen, bekommen. So viel zum theoretischen Background. Was heißt denn jetzt Grundschutz für mich in der Praxis? Ich hatte ich war nur 15 Jahre als Sicherheitsberater selbstständig am Markt tätig und habe den Grundschutz immer mal so nebenbei gehört, war allerdings relativ wenig in Behörden, erst dann später durch meine Tätigkeit im Bereich kritischer Infrastruktur damit zusammengestoßen und dann eben bei Dataport als Sicherheitsarchitekt so richtig voll reingeworfen worden. Du begleitest jetzt als Sicherheitsarchitekt den Grundschutzcheck für ein Softwareprodukt und arbeitest damit allen beteiligten Parteien zusammen. Und in der Praxis lief das für uns dann so ab, dass man erstmal sich mit den Grundschutzkatalogen, Anforderungen vertraut machen muss. Und da gibt es so eine spezielle Schreibweise. Es gibt die Modalverben und dazu gibt es einen wunderbaren Merkspruch. Jedes Sollen ist ein Müssen, wenn man kann. Es gibt nämlich diese Modalverben, die sind im Kompendium selber auch immer groß geschrieben, also immer so kapitalisiert dargestellt. Und es gibt dann eben Aussagen, muss oder darf nur. Das sind Aussagen, die müssen oder Anforderungen, die müssen unbedingt erfüllt werden. Und dann gibt es noch Anforderungen, die sollen erfüllt werden. Das heißt, man muss sie normalerweise erfüllen, es sei denn, es gibt stichhaltige Gründe dagegen. Das heißt, wenn man noch nie mit dem Grundschutz zu tun hat, es ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie, ich sag mal, 100 atomare Anforderungen hat und die kann man entweder erfüllen oder nicht, sondern da gibt es auch Gegenmaßnahmen, man kann Anforderungen umgehen, man kann gegen die Erfüllung von Anforderungen argumentieren. Wenn das stichhaltig ist, ist das auch möglich. Ne? Und das Ganze ist eben relevant, wenn man dann sein Sicherheitskonzept erstellt. Wichtig hier natürlich auch, es gibt dann auch die Negation, also wenn da steht, darf nicht, sollte nicht, dann ist eben die Negation gemeint, man darf eben etwas nicht aktivieren oder nicht erfüllen oder sollte es nicht erfüllen. Ich habe mal ein praktisches Beispiel rausgesucht, APP 3.2 Webserver, das ist der Baustein, Compendium-Baustein zum Thema Webserver. Und da gibt es konkret die Anforderungen APP 3.2A11, Verschlüsselung über TLS. Also TLS-Verschlüsselung ist jedem, denke ich mal, soweit bekannt. Und da habe ich mir den ersten Satz oder den zweiten Satz, ist es glaube ich, rausgenommen. Also ist ein bisschen größer. Ich habe mal den relevanten Satz genommen. Der Webserver muss für alle Verbindungen durch nicht vertrauenswürdige Netze eine sichere Verschlüsselung über TLS anbieten. In Klammern HTTPS. So, das heißt also, wenn ich einen Webserver betreibe und ich irgendwo BSI-Grundschutz umsetzen will, muss ich HTTPS beziehungsweise TLS anbieten. Und da denkt man sich so als geneigter Leser, okay, ich habe hier eine Apache-Standardinstallation, da ist auf Debian, da ist TLS, OpenSSL irgendwie drin, grüner Haken dran, alles erledigt. Nein, so einfach ist es nicht. Weil dann geht es nämlich weiter, welchen Schutzbedarf habe ich überhaupt? Also ich muss vorher natürlich eine Schutzbedarfsfeststellung machen und festlegen, reicht Standard, normal, hoch oder gibt es eventuell noch Verschlusssachenanforderungen? Und dann guckt man eben in die technische Richtlinie. Konkret sind das die 021-02. Da gibt es mehrere technische Richtlinien, die kryptografische Verfahren genauer spezifizieren. Und da gibt es eine, die 02, also 02-2, Verwendung von Transport Layer Security. Und das ist eine Liste, die ist, glaube ich, jetzt 25 Seiten lang. Da sind Cypher-Suiten empfohlen. Also konkret, das habe ich wirklich so rauskopiert. Die sind natürlich wesentlich länger, weil es wesentlich mehr Cypher-Suiten gibt. Aber es wird eben empfohlen, wenn man TLS 1.3 einsetzt, sind diese drei Cypher-Suiten mit den entsprechenden IANA-Nummern, mit dem RFCIC bis zum Jahr 2030 und darüber hinaus empfohlen. Das BSI setzt also in den kryptografischen Empfehlungen ein Sicherheitsniveau an. Wir sind, glaube ich, momentan, müssten wir jetzt bei 100, 120 Bit sein. Und dann wird immer eine Laufzeit wiedergegeben. Und bei TLS 1.3 ist es momentan so, dass alle Cypher-Suiten dort bis 2030 plus empfohlen sind. Wer sich jetzt mit TLS 1.3 genauer auskennt, dem fällt auf, da fehlt was. Genau, ChaCha 20, Poly 1305. Das ist im TLS-Standard enthalten, wird auch von OpenSSL beispielsweise angeboten. Das heißt, der Apache kann das, wenn er mit dem Standard TLS OpenSSL konfiguriert ist. Dieses Cypher-Suite wird allerdings vom BSI-Grundschutz bzw. von der TR überhaupt nicht empfohlen. Gar nicht, unter keinen Umständen. Das heißt, man müsste also beispielsweise hingehen und dann entsprechend diese Cypher-Suite im Apache bzw. im OpenSSL deaktivieren durch die Konfigurationsmaßnahmen. Kann dann unter Umständen wieder Probleme bringen, wenn man die Aufgabe hat, den TLS 1.3-Standard vollumfänglich zu erfüllen. Ja, und da könnte man dann hingehen und sagen, wir müssen ChaCha 20 anbieten, trotz fehlender Empfehlung des BSI, weil wir eben verpflichtet sind, den TLS 1.3-Standard komplett umzusetzen. Das heißt, zusammengefasst oder kurz gesagt, wenn man TLS macht, ist man mit TLS 1.3 eigentlich so ziemlich auf der sicheren Seite. Das heißt, wenn ich Bibliotheken einbinde, die irgendwo Kryptographie auf dem Transportwege anbieten, dann sollte die Bibliothek bitteschön in der Lage sein, TLS 1.3 zu können. Das heißt, ich kann da auch nicht irgendwie einen Container bauen, der auf einem Alpine basiert, das irgendwie 15 Jahre alt ist und ein komplett veraltetes GNU-TLS einbindet, das kein TLS 1.3 kann. Weil dann hat man Probleme. Dann muss man nämlich gucken, wie sieht's aus mit TLS 1.2. TLS 1.2 ist immer noch empfohlen, aber nur inzwischen sehr wenigen Cypher-Suiten. Das heißt also, es gibt so eine Palette an Cypher-Suiten, die man bei TLS 1.2 kann. Und nur ganz wenige davon sind überhaupt durch die BSI-technische Richtlinie noch empfohlen. Und die noch empfohlen sind, haben einen absehbaren Zeithorizont. Also selten über 2030 hinaus. Eher noch kürzer. Es gibt also Cypher-Suiten, da ist knallhart gesagt 2026 und nicht länger. Das heißt also, TLS 1.2 kann man noch betreiben. Wenn man es will, muss man ihn aber entsprechend konfigurieren und das Ende ist jetzt schon absehbar. Das heißt also, wenn ich da Projekte habe, never roll your own crypto, ist ja so der gängige Merksatz, niemals alles selbst bauen. Wenn ich da Bibliotheken einbinde, dann bitte die konkret TLS 1.3 nach Stand der Technik unterstützen. So, jetzt habe ich mir einen anderen Baustein rausgesucht und das ist nämlich der Grund, warum wir eigentlich so einen Open-Source-Bewertungsprozess brauchten. Und zwar gibt es den APP6, allgemeine Software, da sind so ganz allgemeine Sachen abgehandelt und da gibt es nochmal die Anforderung A3, sichere Beschaffung von Software. Ich will jetzt nicht alles vorlesen, ich habe mal das Wichtigste rot markiert. Es muss einen Anforderungskatalog geben, um die Software auszuwählen. Die Software muss aus vertrauenswürdigen Quellen beschafft werden. Der Hersteller muss einen geeigneten Wartungsvertrag oder vergleichbare Zusage anbieten und Sicherheitslücken und Schwachstellen sollten zeitnah behoben werden. Ja, und das kann man eben beantworten, indem man beispielsweise eine Software mit einem Wartungsvertrag bezieht. Da hat mir dann also der Hersteller zugesichert, dass er eben nur gesicherte Quellen anbietet und Sicherheitslücken zeitnah behebt. Zeitnah heißt in der Praxis sowas wie 90 Tage ist alles okay. Ja, also Sicherheitslücke wird bekannt, dann muss ich innerhalb von 90 Tagen ein Patch bereitstellen. Und das ist dann im Prinzip okay, wenn ich dann also so einen Zettel habe mit Briefkopf des Herstellers und einem Stempel drauf, dann ist alles abgedeckt und ich kann das ganz problemlos in meinem Sicherheitskonzept entsprechend hinterlegen. Das Problem, das wir aber im Betrieb haben, wir haben Enterprise-Distributionen und die haben ja immer sehr, sehr lange Software-Lebenszyklen, beziehungsweise die kommen selten mit aktuellen Applikationen an. Also wer dachte, Debian kommt mit alter Software, hat noch nie Enterprise-Linux im Live-Betrieb gehabt. Da hat man wirklich stellenweise hoffnungslos veraltete Software. Und dann hat man natürlich richtig Probleme, wenn man dann wirklich einen hochmodernen, hochagilen DevSecOps-Prozess laufen lassen möchte und dann wirklich schnell, agil, viel selber machen kann und will. Und dann war bei uns eben das Problem, dass der Betrieb gesagt hat, naja, das, was wir da halt aus unserem Enterprise-Linux bekommen, ist zu alt, das geht nicht. Kann ich nicht einfach von der Webseite von Nginx die aktuellen Quellen runterladen und installieren? Das ist doch alles kein Thema. Zieh ich runter, WGAN auspacken, Dingsbums, DevSecOps, GitLab, CI/CD, alles da, baut, kompiliert, läuft wunderbar. Da kriegt man als Sicherheitsarchitekt bei so einer Anfrage erstmal ein paar graue Haare, weil wir haben ja hier keinen entsprechenden Wartungsvertrag und keine sichere Quellen definiert. Das heißt, wir müssen uns jetzt Gedanken machen, wie gehe ich mit Software um, die naturgemäß gar keinen Wartungsvertrag haben kann, weil sie eben Open-Source-Software ist. Sprich, da liegt irgendwo ein Tarball auf irgendeiner Webseite oder da wird irgendwo Quellcode aus dem GitHub, GitLab, FreshMeet, was auch immer, geforkt oder man zieht sich irgendwie einen Container aus irgendeinem Container-Hub runter. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Wie gehe ich damit um? Wir haben hier unsichere Quellen, wir brauchen einen Prozess. Und da hat sich Gott sei Dank mein Kollege Christian Tramnitz rangesetzt und hat dann federführend zum einen eine Richtlinie erarbeitet, die dann für uns in Geltung gesetzt wurde, und eine Checkliste, um Open Source Software auf die vom BSI geforderten Punkte hin zu bewerten. Wir machen also eine Bewertung, einen Anforderungskatalog, eine Checkliste. Diese Checkliste haben wir vor kurzem als benutzerdefinierten Baustein beim BSI eingereicht. Das heißt, wenn das BSI damit mit seinem Bewertungsprozess durch ist und das für gut befindet, wird das BSI hoffentlich unsere etwas anonymisierte und aufbereitete Richtlinie samt Checkliste als benutzerdefinierten Baustein auf der Seite des BSI veröffentlichen und kann dann dort auch entsprechend, kriegt dann glaube ich auch eine Referenznummer und kann dann in eigenen Sicherheitskonzepten genutzt werden. Das war also uns sehr wichtig, dass wir dann hier auch diese Erfahrung mit an die Open Source Community und andere Nutzer weitergeben können über das BSI. Und jetzt möchte ich euch diesen Prozess kurz vorstellen, und das ist eben, wie gesagt, einmal der Prozess, was wir dann im Unternehmen machen müssen, was das Unternehmen leisten muss, und dann die Checkliste, wo dann konkret geprüft wird, ob eine Open Source Software die entsprechenden Anforderungen des BSI erfüllen kann. So, also der Prozess sieht im Prinzip so aus, das ist so eine Art Entscheidungsbaum, bloß ich bin grafisch nicht so begabt, deswegen habe ich das einfach mal als Aufzählungsliste dargestellt. Die große Entscheidung, die ich im Prinzip habe im Rahmen der Richtlinie ist, die Open Source Software kommt mit einem BSI-SICO, also Sicherheitskonzept konformen Wartungsvertrag, kann eingesetzt werden. Ist in der Regel nur der Fall, wenn ich diese Open Source Software über einen Enterprise Linux Anbieter beziehe. Ist also dann in der Regel mit dem Problemchen verbunden, die ist meistens relativ alt. Das gibt es, das funktioniert bei uns sehr gut und dann sichert eben beispielsweise Red Hat als Treiberanbieter von Red Hat Enterprise Linux Wartung, Patches, Updates und so weiter zu und das ist dann eben BSI-SICO-konform und wir können unser Häkchen setzen und die Aufgabe ist erfüllt. Wenn das nicht der Fall ist, weil die Open Source Software ohne Sicherheitskonzept konformen Wartungsvertrag kommt, dann müssen wir zum einen diese selbstentwickelte Checkliste durchlaufen lassen, um die Software zu überprüfen, ob sie denn die BSI-Anforderungen abdeckt. Welche das konkret sind, kommt im nächsten Teil. Und gegebenenfalls Mitigationsmaßnahmen ergreifen. Also eventuell Maßnahmen machen, wie Betrieb nur in besonders gesicherten Rechenzentren oder ähnliches. Also um halt, wenn Fehler oder Probleme auftreten, ist das noch nicht sofort ein K.O.-Kriterium. Man kann auch Mitigationsmaßnahmen ergreifen und einführen. Der dritte Punkt ist, der Gott sei Dank zum Glück bisher noch nicht aufgetreten ist, wenn die Checkliste nicht erfüllt wird oder weil eben kritische K.O.-Kriterien nicht erfüllt wurden, dann kann man eben auch die Entwicklungsübernahme prüfen. Das heißt eben, unser Arbeitgeber Dataport übernimmt eventuell intern die Weiterentwicklung und sagt, naja, wir haben hier irgendwie eine ganz wichtige Software, die brauchen wir, die hat folgende Probleme. Wir prüfen, ob unser Softwarehaus vielleicht ein Patch bereitstellt und veröffentlicht. Oder wir entwickeln intern weiter oder was auch immer. Dann natürlich wieder auch vor dem Hintergrund der Betriebswirtschaftlichkeit werden da die Kosten natürlich auch verglichen werden. Und da müssen wir auch begründen, warum nehmen wir hier eine Open-Source-Software, wenn es vielleicht vergleichbare Konkurrenzprodukte im kommerziellen Umfeld gibt. Die Checkliste zum Vergleich oder zur Bewertung der Open-Source-Software wurde inspiriert durch die sogenannte Open-Source-Scorecard oder den FLOSS-Scorecard-Prozess. Zu der Scorecard und wie man das alles in der Praxis macht, sage ich am Ende noch was. Da gibt es nämlich ein schönes Programm, einen Container, den kann ich automatisiert abfeuern lassen und habe dann einen entsprechenden Bericht. Das funktioniert allerdings nur, wenn ich im GitHub unterwegs bin. Das heißt also, wenn ich Software im GitHub prüfen will, kann ich das über Podman und einen Container automatisiert machen, kriege dann eine schöne Textdatei mit so richtig bezahlen, so 7 von 10 Punkten. Das sind die Probleme, das läuft falsch, das könnt ihr korrigieren. Wenn ich nicht im GitHub unterwegs bin, funktioniert das nicht automatisiert. Das bedeutet Handarbeit. Und wir haben zum Beispiel eine Software, habe ich evaluiert, das ist Nginx. Und Nginx nutzt, es gibt ein GitHub-Repository für Nginx, aber das ist nur so eine Datensenke. Die schmeißen das da mal rein zum Veröffentlichen. Die Entwicklung selber findet immer noch in Mercurial statt. Und die Open Source Scorecard geht halt nur in GitHub. Das heißt, ich kann nicht auf das Mercurial-Repository von Nginx feuern. Da muss ich dann von Hand loslaufen. Und das ist dann leider ein bisschen arbeitsaufwendig. Ich möchte euch jetzt die Checkliste im Detail, also nicht ganz im Detail, aber ich möchte euch die Ideen in der Checkliste vorstellen. Wir haben dort mehrere große Komplexe. Wir haben insgesamt inzwischen knapp 50 Test-Items beziehungsweise eben Häkchen, die ich setzen muss. Ein paar Fragen gehen dann halt so auf Detailsachen. Wie ist die Verschlüsselung konkret umgesetzt und so weiter. Ich will euch das jetzt nicht wirklich komplett bis zur vierten Gliederungsebene vorstellen, aber zumindest die großen Bereiche, die wir mit der Checkliste abdecken möchten. Und da ist der erste Punkt erstmal, wir fragen nach der Lizenz des Open Source Projektes. Ihr seht hier oben auch schon, da steht in Klammern Lex Redis. Das haben wir nachträglich. Also in der Version 1.0 hatten wir das nicht drin. Das kam man erst und Grund dafür war eben konkret Redis. Ja, ihr werdet sicher mitbekommen haben, letztes Jahr war es, glaube ich, im Sommer, oder ist schon anderthalb Jahre her, dass Redis auf einmal die Lizenz gewechselt hat. Ja, und da war dann eben eine Lizenz, die für uns in diesem Open Source Programm überhaupt nicht mehr akzeptabel war. Das heißt, wir haben dann auch nach Rücksprache mit dem Lizenzmanagement, also da sitzen dann Juristen und andere Leute, die eben diese Lizenzen für uns abschließend bewertet haben, und die kamen zum Schluss, geht nicht mehr, müssen wir rausnehmen. Das heißt, Redis ist bei uns quasi rausgeflogen, und ich hatte jetzt die Aufgabe, was gibt es denn für Alternativen, mach mal einen Bewertungsprozess. Und da haben wir festgestellt, okay, das wollen wir nicht nochmal haben, wir prüfen jetzt von Anfang an, wie die Open-Source-Lizenz ist. Und dann gibt es eben Open-Source-Lizenzen, ich sag mal so die Klassiker, GPL, LGPL, MIT, ISC. Dann gibt es noch die, ich selber war ja jahrelang NetBSD-Entwickler und in der BSD-Welt aktiv, auch als Entwickler. Es gibt die BSD-Lizenz und man denkt immer, ja, BSD-Lizenz, die ist ja noch freier als die GPL. Ja, es kommt auf die konkrete Implementierung an. Es gibt nämlich insgesamt oder historisch gewachsen die Vier-Clause-Lizenz, der BSD-Lizenz, und die ist nicht so frei wie zum Beispiel die GPL oder die BSD-2-Lizenz. Weil die ist damals entstanden, die beinhaltet Klauseln der Regents of the University of California, ne, also die Uni California, Berkeley, BSD, Berkeley Software Distribution, hat da bestimmte Urheberrechtsklauseln hinterlegt, deswegen ist die nicht so frei. Na, und es gibt dann wirklich auch nur Fragestellungen, wie sieht es aus mit irgendwelchen Patenten? Gerade wenn man dann so in Kryptobibliotheken unterwegs ist, kann es sein, dass da patentierte Sachen eingebaut sind. Das war ja zum Glück vor AES ein Riesenproblem mit DES, Triple DES und so weiter, dass da irgendwelche Patente noch rumgammelten im Hintergrund. Und wir haben uns das natürlich relativ einfach gemacht, da wir jetzt nicht alle irgendwie Juristen sind und da irgendwie das abschließend bewerten können, haben wir uns überlegt, naja, guck mal, es gibt auf Open Code von der Bundesregierung ein Repository, da sind Rahmenbedingungen hinterlegt. Ne? Wenn du also bei Open Code deine Sachen einchecken willst, gibt es hier quasi so eine Art Euler, und da sind standardisierte Open-Source-Lizenzen, ist eine Liste, die kann ich mir auch als, ich glaube, Markdown oder ASCII-Doc oder CSV runterziehen. Da sind die entsprechend aufgeführt und dann ist da eben bei GPL, LGPL, BSD2-Clause ist eben ein grünes Häkchen, kannst du nehmen. Und bei anderen eben nur unter Einschränkungen, genau das nutzen wir. Und wer dann vielleicht in seinem Unternehmen oder in seiner Organisation ein bisschen mehr lesen möchte, der Bitkom gibt regelmäßig diesen Leitfaden Open-Source raus, aktualisiert ihn auch regelmäßig. Holger Koch ist ja einer der Köpfe, der dahinter steckt, der ist ja auch immer regelmäßig hier mit Vorträgen, und der hat das eben auch mit in die Wege geleitet, und da sind auch Lizenzen entsprechend auch mal aus Unternehmenssicht bewertet. Und bis ich halt mit unseren Juristen und anderen Beratern im Lizenzmanagement zu tun hatte, war mir gar nicht bewusst, was für Probleme Unternehmen mit Lizenzen haben können. Wenn man sich so denkt, ja Mensch, GPL ist ja super und im Betrieb und für mich zu Hause hat das überhaupt keine Konsequenzen. Unternehmen haben da unter Umständen andere Konsequenzen und Probleme. Ja, und deshalb ist es eben wichtig, dass man da die bewährten Lizenzen nimmt. Und wir haben uns eben da diese, ich sag mal, Whitelist, Blacklist ausgesucht und haben die echten Open-Source-Lizenzen eben anerkannt, die sind problemlos möglich. Wenn andere Lizenzen genutzt werden und wir uns damit nicht auskennen, dann muss das intern eskaliert werden, halt zu unserer Beratungsstelle, zu den Leuten aus dem Lizenzmanagement. Ein Problem, das wir jetzt haben, wer 2023 meinen Vortrag gehört hat, da ging es ja ums Matrix-Protokoll. Wir setzen auf Matrix als ein zentrales Tool, Software, Protokoll in unserem Stack. Und da ist eben auch das Riesenproblemfeld, wie sieht es denn aus mit Protokollen und Lizenzierbarkeit? Also da ist dann irgendwie, wie gesagt, ich bin kein Jurist, aber da gibt es wohl auch Bestrebungen, Überlegungen, nachvollziehbare Probleme aus Sicht von Element.io, von den Element- und Matrix-Entwicklern, dass also irgendwie vielleicht irgendjemand hingeht, das Matrix-Protokoll als Protokoll, das ist ja auch ein Standard, das irgendwie vor und dann wieder was Eigenes, Proprietäres draus macht. oder irgendwas macht, das wir gern hätten. Vielleicht kommt ein Unternehmen, sagt, wir nehmen jetzt die Open Source, das Open Source Element Matrix-Protokoll und erweitern das und bieten dann BSI-Grundschutzfähigkeit an oder BSI-Grundschutzzertifizierung. Und dann ist aber trotzdem die Frage, ist dann das noch Open Source? Da ist man dann so in diesem Bereich irgendwie juristische Fragestellungen und so weiter, den wir hier nicht abschließend geklärt haben, den man aber auch mit auf dem Schirm haben sollte, wenn man um Protokolle oder mit Protokollen über Protokolle redet, so rum. Wenn das also da ein Bedarf ist. Ansonsten geht es in der Checkliste weiter. Also wenn die Hürde genommen ist, geht es in der Checkliste weiter. Wie sieht es denn aus mit der Migrierbarkeit? Ne? Lex Imaginary. Der Punkt ist nämlich, ist die Software wichtig, komplex und oder einfach ersetzbar? Ne? Wir hatten am Anfang, haben wir diese Checkliste gebaut für wirklich komplexe Software. Also da ging es um Kandidaten wie Apache versus Nginx oder halt PostgreSQL, MariaDB, Redis VelQ und andere Sachen. Also wirklich auch Software, die wichtig ist und wo man sich in einem Stack ein bisschen mit in einen Login-Prozess begibt. Also mal ebenso dann von PostgreSQL nach 10 Jahren auf MariaDB zu migrieren, wenn man die ganze Zeit in PostgreSQL irgendwelche Trigger oder andere Sachen gebaut hat, wird schwierig. Da kam aber irgendwann jemand aus dem Betrieb auf uns zu und meinte, hey, wir haben ja auch Nextcloud im Einsatz und da gibt es so eine coole Erweiterung, die wird von Nextcloud selber empfohlen, kommt aber nicht von Nextcloud selber, also von dem Unternehmen dahinter. Die nennt sich Imaginary, der macht so diese Thumbnail-Vorschau für Bildergalerien. Super schnell, wir sparen massig CPU-Last ein. Und weißt du, was das Coole daran ist? Wenn das Ding nicht funktioniert oder wir eine Sicherheitslücke haben oder irgendein Problem, ich drücke einen Knopf und das Ding ist sofort wieder weg. Und der Betrieb geht wie gewohnt weiter. Bloß halt mit höherer CPU-Last. Und da haben wir gesagt, naja, wenn das so einfach ist, dass ich sag mal, das so eher so Bells and Whistles, also das ist so das Sahnehäubchen obendrauf, aber kein vitales Programm, dann sind natürliche Probleme auch nicht so ganz vital zu betrachten. Da kann man eben sowas auch mal machen. Und das haben wir dann auch in die Begründung reingeschrieben bei Imaginary. Es gibt nur sehr wenig Entwickler, das ist ein ganz kleines Projekt. Es wird da im Prinzip nur so ein Skript ausgerollt, das dann eben ImageMagick anders anspricht und damit eben CPU-Last verhindert. Und wenn es nicht funktioniert, schalten wir es halt ab. Und damit haben wir dann auch bei uns intern die Grundschutzfähigkeit in diesem Punkt eben entsprechend nachgewiesen. Der nächste Komplex, der relevant ist, gibt es Aktivität. Ja, und da ist der Hintergrund so, ihr kennt aus dem Projektmanagement diesen Witz Busfaktor. Wie viele Menschen müssen vom Bus überfahren worden, damit das Projekt stirbt? Und das kann unter Umständen, es gibt ja dieses berühmt-berüchtigte XKCD, das ja nur schon relativ alt ist, wo da irgendwie so ein riesen Stack aufgebaut ist und ganz unten ist so dieser ganz kleine Baustein und hier ist das Skript, das dieser Informatikstudent aus Ohio 2003 geschrieben hat. Und so sieht es ja stellenweise aus. Ne? Und was ist denn mit diesem Informatikstudenten, der das im Jahr 2003 geschrieben hat, passiert inzwischen? Kümmert er sich darum noch? Lebt er überhaupt noch? Ne? Und das sind eben Punkte, die hier relevant sind. Und das wird eben nachgewiesen, zum Beispiel, wenn man diese Flosscard automatisiert abfeuert, guckt die halt nach im GitHub, wie viele Committer sind denn aktiv, wie viele Maintainer gibt es. Ja, und ich hatte es ja erwähnt, Nginx läuft halt in Mercurial und nicht in GitHub. Wird auch in Moskau entwickelt und da kam mir dann ich hätte nie gedacht, dass ich in der Arbeit mal mein Schulrussisch brauche, aber es kam mir sehr zu Pass, dass ich mich dann da durch die Mercurial-Commit-Historie mit den russischen Kommentaren wühlen musste, um nachzuzählen, wie viele Maintainer, wie viele Committer sind es denn da. Ja, und dann hat man eben gesehen, okay, es sind 5 verschiedene Namen, ich hoffe mal, das sind 5 verschiedene Personen, Häkchen kann gesetzt werden. Ja, aber das sind dann eben auch Aufgaben, die man da übernehmen muss. Der nächste Punkt, der ist relativ interessant. Wie wird mit Sicherheitsproblemen umgegangen? Da geht es so ein bisschen um die Projekthistorie. Also wir gucken in die Vergangenheit, was ist denn da passiert? Ne? Also zum einen kann man nachgucken, haben die denn irgendwie eine Selbstverpflichtung oder eine Erklärung? Zum Beispiel sowas, wir versprechen, dass wir Sicherheitslücken innerhalb von 90 Tagen schließen. Und wir haben hier eine E-Mail-Adresse mit GloopyG-Schlüssel, da kannst du uns Sicherheitsprobleme melden. Und dann kümmert sich innerhalb von 24, 48, 72 Stunden jemand um. Wie der Zeitrahmen jetzt ist, sei dem Projekt überlassen, aber gibt es sowas überhaupt? Das Wichtige ist hierbei auch, also wir gucken dann rein und gucken nach, gibt es zum Beispiel aktuell offene CVEs zu dem Projekt? Wenn ja, wie kritisch sind die? Ist das irgendwie eine 9,9 rot und alles ist schlimm oder ist das vielleicht eher was Einfacheres, Vernachlässigbares? Gab es in der Vergangenheit CVEs? Wie schnell wurden die in der Vergangenheit geschlossen? Gibt es da eine Reaktion? Wie sieht dieser Prozess aus? Was ist da passiert? Ne? Werden Security Advisories rausgegeben? Wird mir mitgeteilt, dass die Version 1.17 irgendwie eine Sicherheitslücke hat und ich bitte schleunigst auf 1.18 aktualisieren soll? Wie findet das statt? Gibt es da irgendwo im GitHub, GitLab oder sonst irgendwo auf einer Mailingliste irgendwie eine E-Mail, die idealerweise signiert ist mit einem PGP-Schlüssel und so weiter? Da gucken wir eben nach, wie sieht es im Projekt aus? Und wie gesagt, wir sagen bei uns intern, innerhalb von 90 Tagen ist ein super Wert. Na, also wenn man innerhalb von 90 Tagen eine bekannte Sicherheitslücke schließt, dann ist alles super. Das muss also, heißt also nicht, wenn wir sowas prüfen, dass das unbedingt sofort morgen sein muss. Na, aber es muss erkennbar sein, dass da was passiert. Jetzt haben wir ein weiteres Problem gehabt, eine neue Lex, nämlich Lex Velky. Na, ich hatte ja eben schon Redis erwähnt. Nachdem Redis da die Lizenz geändert hat, gab es einen Fork von Redis. Dieser Fork nannte sich Velky. Das Problem bei dem Fork Velky von Redis war, also Velky 1.0 war nichts anderes als Redis, bloß dass da irgendjemand halt mit irgendwie grep und suchen und ersetzen aus Redis überall Velky gemacht hat. Also technisch genau dasselbe, bloß halt eben diese Trademark da, diese Register Trademark Redis rausgenommen hat, um sie durch den neuen Namen Velky zu ersetzen. Ansonsten war das binär komplett kompatibel. Das Problem, das wir jetzt hatten, Velky ist ja gerade erst entstanden, gerade erst geboren worden, hat also keine Projekthistorie. Wir können nicht hingehen und gucken, wie hat denn Velky im letzten Jahr Sicherheitslücken behandelt, weil es gab im letzten Jahr kein Velky. Und da kamen wir halt auf die Idee, na, wir mitigieren eben dieses Problem durch Unterstützung, weil wir haben gesehen, Velky, also Redis hat da ziemliche Wellen geschlagen und Velky wurde dann unter anderem von der Linux Foundation, von Google und von anderen Unternehmen unterstützt. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn ein Projekt jetzt unter anderem durch Google und durch die Linux Foundation unterstützt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das morgen wegen Inaktivität eingestampft wird, relativ niedrig. Ne, weil die ganzen Beteiligten und dem, also es gibt dort Entwickler, die sind halt bei großen Unternehmen angestellt und werden abgestellt für die Arbeit an Velky. Und das sorgt dafür, dass das Projekt, denke ich mal, noch eine ganze Weile am Leben bleiben wird. Und das haben wir da entsprechend bewertet. Wenn also eine Open-Source-Software durch die Apache Foundation, Linux Foundation, Internet-Software-Konsortium oder irgendwie anders unterstützt wird, gibt das mal wieder entsprechende Pluspunkte. Um eben diesen Punkt, da ist gerade was frisch geforkt worden, auch entsprechend abzufangen. Der letzte Punkt, der für uns relevant ist, Integrierbarkeit in interne Prozesse. Das sind im Prinzip bloß so zwei, drei Sachen und die sind eigentlich erledigt, wenn wir den Quellcode irgendwie aus dem Versionsverwaltungssystem rausziehen können. In der Regel ist es GitHub oder eben Git. Es geht aber auch CVS oder Subversion oder Mercurial oder was auch immer. Na, aber die Idee ist halt, naja, wenn wir so eine Software haben, wir ziehen die in unser internes Repository, schmeißen die bei uns in so ein Archivprogramm rein, sowas wie Artifactory oder ähnliches. Und dann haben wir den Quellcode dann, können gegebenenfalls, falls die morgen den Betrieb einstellen, selber weitermachen. Das ist die Idee dahinter. Ne? Und Lösung ist in der Regel also überall gewesen, ja, es gibt ein GitHub, Häkchen, alles erledigt. GitLab geht genauso, CVS, Freshmeet oder so ist auch möglich. Aber ich kriege irgendwo den Quellcode her, idealerweise mit Versionshistorie. Jetzt haben wir allerdings auch ein paar offene Probleme identifiziert. Also die Richtlinie, die meine Kollegen entwickelt haben, hat auf sehr viel Interesse gestoßen und die Softwarearchitekten waren begeistert, bis sie dann gemerkt haben, wir haben das Problem der Abhängigkeiten nicht betrachtet. Wir haben das Problem der Abhängigkeiten von Abhängigkeiten nicht betrachtet und wir haben auch das Problem der Abhängigkeiten von Abhängigkeiten von Abhängigkeiten nicht betrachtet, weil ja die Software machen Betrieb, die Softwarearchitekten, ja, die holen sich da irgendwie ein Java runter und dann Bibliotheken und dann hat man eben wirklich Abhängigkeit an Abhängigkeit an Abhängigkeit. Das ist ein Abhängigkeitsbaum, der wirklich heftig ist und dann müsste man theoretisch eigentlich iterativ sich da durch den Baum durchbewegen und für jeden Knoten einmal diese Checkliste durchackern. Und das kann natürlich entsprechend aufwendig werden. Und das haben wir noch nicht gelöst, weil wir brauchten es zum Glück im Betrieb nicht so wirklich. Aber wenn man eben sich einen Docker-Container holt, muss man nicht nur den Docker-Container betrachten, sondern vielleicht auch gucken, ob Docker an sich sicher ist und so weiter und so fort. Und da sind wir dann eben bei diesen ganzen Fragestellungen, wie sieht es aus mit der Tool-Chain, mit der Build-Chain, Software-Supply-Chain, da gibt es immer wieder Sicherheitsprobleme oder Vorfälle. Es gab ja mal 2015, 16, 17 irgendwie das Problem, dass da, ich glaube, bei NPM war es irgendwie so ein Basis-Bibliothekchen verschwunden ist, das einfach nur irgendwie Links- und Rechts-Shift implementiert hat und dann ist irgendwie das halbe Internet, die Hälfte aller Webseiten ist kollabiert, weil eben genau die Bibliothek für 2-3 Tage weg war. Na, und sowas kann eben auch passieren. Und da sind wir jetzt wieder bei meinem Philosophie-Paper da von der allerersten Folie. Ihr kennt ja sicherlich alle dieses berühmt-berüchtigte Paper Reflections on Trusting Trust. Ne, wenn ich die Supply Chain wirklich weiterverfolgen will oder diese ganze Abhängigkeitskette abgrasen will, dann lande ich ja irgendwann beim Compiler und selbst dem Compiler muss ich ja irgendwo vertrauen. Ne, und wenn ich dem Compiler nicht vertrauen will, dann muss ich irgendwie mathematisch beweisen, so Donald E. Knuth-mäßig verifizieren, dass die Software korrekt ist. Ne? Da gab es ja auch mal so einen super Spruch von Donald E. Knuth: Beware of the code above, I only proved it correct, but never have tried it. Und wenn man dann anfangen muss, irgendwie Software zu verifizieren, sowas gibt's in bestimmten Anforderungen. Also in der Raumfahrt, Luftfahrt ist das wirklich gefordert. Da sitzen dann irgendwelche Leute, wahrscheinlich Mathematiker, die müssen halt mathematisch formal die Korrektheit von Software beweisen. Und da wird's dann richtig aufwendig und richtig kompliziert. Da sind wir dann auch bei den Abhängigkeiten in so einem Bereich SBOM, Software Bill of Materials, also quasi die Lieferliste oder Packliste oder der Lieferschein, bloß halt eben für Software. Und da gibt es Gott sei Dank für Open Source Sachen so bei Docker und so weiter. Ne? Was ist denn da in meinem Docker-Container drin? Wenn ich jetzt irgendwie, sag mal, Nextcloud über Docker ziehe, was ist denn da noch alles drin? Na, da kommt ein PHP mit rein und das PHP zieht sich ein PHP-Encrypt und das Encrypt zieht sich ein OpenSSL und so weiter und so fort. Ne? Und da gibt es Gott sei Dank Software, die das durchleuchten kann automatisiert. Und wenn man eben als Open-Source-Projekt sowas standardisiert anbieten kann, ist das richtig super oder entsprechende Schnittstellen bietet. Und da gibt es, wir sind in Deutschland, natürlich eine BSI-Richtlinie dazu, die TR03183, die ist auch nur auf Englisch veröffentlicht, Cyber Resilience Requirements for Manufacturers and Products, und die -2 ist es, glaube ich, die definiert dann wirklich nur SBOMs, wie sollten die aussehen. Na, weil da gibt es noch andere Anforderungen, es gibt dann auch noch juristische Anforderungen an SBOM, so welcher Vertrag, welche Lizenz steckt dahin, das ist dann GPL, MIT und so weiter. Und halt für die Technik ist die Frage, was ist da an Software drin, wie sieht es da mit Sicherheitslücken aus? Ist da vielleicht eine Version irgendwo in der Abhängigkeitskette versteckt, die eine offene Sicherheitslücke hat? Na, oder die eben anderweitig betrachtet werden muss? So, jetzt wollte ich noch ein paar Hinweise geben, ein paar Sachen, die uns aufgefallen sind oder mir als Fan hauptsächlich die Open Source Software prüfen musste. Was können denn Open Source Projekte machen, um Grundschutzfähigkeit oder BSI-Grundschutz, dieses ganze Thema ein bisschen zu unterstützen? Weil da gibt es Sachen, die sind wirklich sehr simpel. Und der Vorteil ist, wenn ich die umsetze, dann habe ich ja nicht nur auf der einen Seite bessere Karten bei der BSI-Grundschutzfähigkeit, sondern ich habe auch einfach mal ganz allgemein mein System sicherer gemacht. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, wo wir sagen, ja, dann habt ihr theoretisch, philosophisch irgendwo da ein Siegel erhalten und seid jetzt sicher, Passierschein 38 wurde ausgestellt. Nein, es geht darum, ihr erhöht auch eure Sicherheit dort drin, ne? Unabhängig, ob das jetzt vom BSI kommt, die Anforderung oder nicht. BSI-Anforderung, ja, also wie gesagt, man sollte, wenn man irgendwie Transport Wege anbietet, also irgendwo was übers Netz verschiebt, dann sollte immer die Möglichkeit bestehen, dass man TLS aktiviert, dass also irgendeiner der TLS-Bibliotheken mit eingebunden wird. Wenn man TLS-Bibliotheken einbindet, immer der Hinweis, never roll your own crypto, also ich weiß, dass ich auch selber niemals kryptografische Software entwickeln werde, obwohl ich mich seit sehr langer Zeit sehr intensiv mit Kryptografie auseinandersetze, weil ich auch ein sehr schlechter Entwickler bin und da nichts machen will, dann sollte man sich eben auf Standardbibliotheken verlassen. Und es gab ja 2014 im Zuge von Heartbleed dann wieder diverse Projekte, die eben ganz dringend sofort unter großem Tamtam sich von OpenSSL geforkt haben, um die Probleme der Heartbleed-Lücke zu schließen. Also nicht nur die Sicherheitslücke zu schließen, sondern den Prozess, der dazu geführt hat. OpenSSL hatte nämlich genau das Problem, da hat ein Doktorand, ich glaube, es war sogar ein deutscher Doktorand, eben diesen Code committed, der zu dieser Sicherheitslücke geführt hat, weil den kein anderer gereviewt hat, weil es gar keinen gab. Ne? Und der lag dann da irgendwie eine ganze Zeit und gammelte vor sich hin, bis irgendjemandem aufgefallen ist, da haben wir eine Sicherheitslücke, ich nutze die jetzt aus. Und da gab es dann auch eben so Projekte, ich glaube, ein kanadischer OpenBSD-Entwickler war sehr enttäuscht, dass OpenSSL schon OpenSSL heißt, der hat ja nämlich LibreSSL geforkt. Und das wäre auch eine Option und da muss man eben dann schauen, ob die freigegebenen Cypher-Suiten unterstützt werden. Wenn ich jetzt eine TLS-Bibliothek einbinde, die gar keine der vom TLS empfohlenen Cypher-Suiten bietet, dann kann ich damit niemals irgendwie eine BSI-Grundschutzfähigkeit erreichen. Na, man sollte also irgendwie diesen Standard TLS 1.3 und so weiter erfüllen können. Wenigstens einer davon muss aktivierbar sein. Man hat dann allerdings auch wieder das Problem, wenn ich im Betrieb unterwegs bin und die meisten Anforderungen sind dann wirklich der konkrete Betrieb. Ne? Da geht es dann darum, wie sieht bei dir im Rechenzentrum der Apache aus, wie ist der konfiguriert, was macht der Nginx, wie sind die Sicherheitsfunktionen? Und dann kommen halt eben auch Fragen dazu, wenn eben geklärt ist, ob TLS aktiviert ist und ob das in der freigegebenen Cypher-Suite entsprechend zertifiziert ist durch das BSI. Kommen dann so Fragen auf wie, ja, terminiert denn euer TLS dann beim Webserver, auf dem System, irgendwie in einem Kubernetes-Cluster oder habt ihr da eine ALG zwischen, das da reinguckt? Dann gibt es auch noch die Forderung vom BSI nach der PAP-Struktur, dass man also TLS ja eigentlich da irgendwo terminieren muss, um auf Applikationsebene reinzugucken und zu inspizieren. Also Widersprüche in den BSI-Anforderungen, die muss man auch auflösen. Und das sind Punkte, die sind dann in der Regel außerhalb des Einflussbereiches eines Projektes. Also ein Apache-Entwickler oder selbst wenn Sie sich Apache hinsetzen, sagen, morgen, wir wollen jetzt alle BSI-Grundschutzkompendium 2025 erfüllen. Diese Probleme kann das Projekt als Projekt niemals selber auflösen. Das ist immer Aufgabe des Betreibers. Der Betreiber muss sich um genau diese Betriebsproblematik kümmern und das umsetzen. Das Projekt kann eben nur unterstützend damit wirken, dass man ihm die Möglichkeit bereit bietet, geforderte Maßnahmen umzusetzen, wie eben TLS-Verschlüsselung oder ähnliches. Das heißt, wenn man in der Bereich Kryptographie unterwegs ist, sollte man mal einen Blick werfen in die technischen Richtlinien. Die ist gerade jetzt im Februar komplett aktualisiert worden. Es gibt auch eine grundlegende Forderung, die nennt sich Kryptoagilität, die ich auch voll und ganz unterstütze als jemand, der sich mit Kryptographie beschäftigt. Da geht es um die Austauschbarkeit des Cypher-Suiten. Das heißt, man sollte also sein Produkt so designen, dass man jetzt nicht irgendwo hart codiert auf eine Cypher-Suite ein Schlüsselaustauschverfahren irgendwie konkret sich in Hardware, am besten noch in Hardware gegossen, irgendwie einloggt und dann nur noch diese eine Cypher-Suite hat, sondern beim Entwickeln, beim Entwerfen, beim Zusammensetzen darauf achten, dass man gegebenenfalls die Bibliotheken oder halt die Cypher-Suiten austauschen kann. Na, man kann ja durchaus von OpenSSL auf GNU-TLS wechseln oder umgekehrt. Wichtiger Punkt, hatte ich auch gesagt, never roll your own crypto, also nicht irgendwo was selber entwickeln, sondern dann lieber bei den etablierten Bibliotheken und Programmen entsprechend bleiben und die unterstützen, sprich OpenSSL oder andere. Kurz gesagt, was die Standards, was die Cypher-Suiten angeht, TLS 1.3 und fast alles ist schick. Wie gesagt, einzige Ausnahme ist halt ChaCha 20 und Poly 13.05. Und was ganz neu ist in den technischen Richtlinien des BSI, man hat jetzt die ersten Key Encapsulation Mechanismen empfohlen, also Schlüsselverkapselungsmechanismen oder wie auch immer man das auf Deutsch nennt, für die Quantensicherheit. Es gibt also jetzt Algorithmen, die sind hier alle drei aufgeführt, Photochem, McAllis und MLChem, die sind vom BSI begutachtet und empfohlen worden. Mir ist allerdings momentan auf die Schnelle, wie gesagt, die Richtlinie kam jetzt gerade erst raus, noch kein Open-Source-Projekt vor die Füße gelaufen, das die jetzt aktiv so unterstützt. Ja, also da wäre dann auch im Prinzip Arbeit für Leute, die sich damit auskennen. Ansonsten gibt es noch ein wunderbares Tool. Es gibt eine Testspezifikation, technische Richtlinie 03116 TS. Das ist eine Testspezifikation für IT-Projekte des Bundes. Die betrifft also alles, was vom Bund selber kommt und dann gerne auch mal von den Ländern oder Kommunen, wenn die das so möchten. Und da geht es darum, dass die TLS-Implementierung auf Client- und auf Serverseite entsprechend getestet werden kann. Und dazu gibt es auch ein Programm, das nennt sich Task. Und das kann man dann im GitHub des BSIs auschecken und auf die eigenen Server-Clients und so weiter mal abfeuern. Ja, also wenn man mal gucken will, ist denn mein Apache, den ich da im letzten habe, überhaupt richtig konfiguriert? BSI-Bund, Task auschecken, auf euren Apache-Webserver abfeuern und gucken, was das Ergebnis sagt. Ja, ob ihr da die richtigen Cypher-Suiten habt, alles automatisierbar, geht wunderbar. Und ihr macht ganz nebenbei euer System wesentlich sicherer. Ein weiterer Punkt, da wird es jetzt ja bisschen rantig. Das BSI hat vor 11 Jahren, ich glaube 2014, eigene elliptische Kurven entwickelt und empfohlen. Das sind die Brainpool-Kurven. Die sind auch standardisiert beschrieben, also die Paper dazu sind offen. Da waren dann auch Entwickler, ich glaube von der Mathematiker von der Telekom und Rohde und Schwarz mit involviert. Und das sind halt die vom BSI immer noch empfohlenen elliptischen Kurven. Also keine P25519 oder sowas, sondern nur Brainpool. Das Interessante ist, es gibt momentan nur eine Open-Source-SSL-Bibliothek oder TLS-Bibliothek, die das überhaupt unterstützt. Das ist Bouncy Castle. OpenSSL ist dabei zu implementieren und zu diskutieren. Zu diskutieren ist ein freundlicher Ausdruck für, da kommen manchmal irgendwelche Aluhüte raus und machen da ganz komische Gegenargumente gegen Brainpool, so nach dem Motto, ja, das kommt ja von der deutschen Regierung und wenn wir das implementieren, dann können wir uns alle abhören. Aber wir sagen müssen, nein, das BSI ist ein Standardisierungsgremium, das hatte ich ja eins gesagt, BSI-Gesetz, die standardisieren sowas und geben das frei für die IT des Bundes. Und wenn ich dort als Open-Source-Projekt genutzt werden will, also Stichwort digitale Souveränität, na, da brauchen wir ja Open-Source oder da wollen wir Open-Source haben, dann muss man eben leider auch diese ECC-Brainpool, diese Brainpool-Kurven mit unterstützen. Und dann frage ich immer so als Gegenargument, ja, was sollen wir denn sonst nehmen? Wir müssen Brainpool unterstützen. Was soll ich deiner Meinung nach sonst nehmen? Ja, nimm doch AES. Das ist ein offener Standard. Und wer weiß, wie AES standardisiert wurde, kann eigentlich nur laut lachen, weil das hat die US-Regierung standardisiert. Ja, und da könnte man wieder genau dasselbe Argument bringen. Also da ist so ein bisschen, ja, ich habe das Gefühl, da geht so ein bisschen Esoterik auf irgendwelchen Mailinglisten oder halt in GitHub-Issues rum, wo dann irgendwie gesagt wird, ja, BSI-Regierung, die hören uns alle ab und manipulieren uns. Nein. Unterstützung für Brainpool bedeutet ja auch nur, dass ich als Betreiber oder derjenige, der OpenSSL aktiviert und nutzt, die Möglichkeit habe, Brainpool für mich zu aktivieren. Ja, es soll ja nicht so sein, dass er OpenSSL nur noch Brainpool anbietet. Es ist ja nur einfach, dass es überhaupt die Möglichkeit bietet. Und das tut es momentan leider noch nicht. Wer sich damit weiterhin auseinandersetzen möchte, die Gematik, die Gesellschaft für Telematik, also für die Thematik Infrastruktur im Gesundheitswesen, wir haben es alle gerade mitgekriegt, elektronische Patientenakte, elektronischer Arztausweis, Konnektorentausch und so weiter. Die haben ein sehr interessantes How-To veröffentlicht auf GitHub zum Thema ECC Brainpool, weil die mussten das implementieren. Die waren auch per Gesetz dazu verpflichtet, diese entsprechenden Implementierungsanforderungen und technischen Richtlinien des BSI umzusetzen und haben das auch relativ erfolgreich gekonnt. Und haben dort auch Open-Source-Software evaluiert und mussten leider auch eigene Aussage der Gematik leider von bestimmten Open-Source-Produkten Abstand nehmen, weil die eben Brainpool nicht unterstützt haben und dann auch solche politischen Diskussionen angefangen haben. Ansonsten für Open-Source-Projekte, was sind Sachen, die mir aufgefallen sind? Ich hatte das ja eingangs erwähnt, das geht so ein ganz großes Thema, ist die Fragestellung Aktivität und die Fragestellung, wie geht ihr mit Sicherheitslücken um? Wie gesagt, im BSI-Baustein steht ja, im Wartungsvertrag wird zugesichert, dass Sicherheitslücken zeitnah geschlossen werden. Und genau sowas müsst ihr auch machen. Im Open-Source-Projekt sollte es idealerweise einen verschlüsselten Meldeweg für Sicherheitslücken geben. Also meine Lösung, wie gesagt, ich bin da der alte BSD-Entwickler, wir haben einen Security Officer, das geht immer reihum, da sind so weltweit verteilt, Leute aktiv. Da gibt es eine E-Mail-Adresse, security@bsd.org, da gibt es einen PGP, irgendeinen BluePG-Schlüssel. Und da kann ich, wenn ich irgendwas finde, verschlüsselt eine Nachricht absetzen. Dann wird die relativ zeitnah gelesen. Relativ zeitnah heißt nicht, da muss jetzt rund um die Uhr jemand sitzen, der sofort antwortet. Aber so ein, zwei Arbeitstage sollten da schon irgendwie machbar sein. Wie gesagt, Verschlüsselung. Also meine Empfehlung ist halt E-Mail mit GNU-PG-Schlüssel. Man kann aber auch ein Webformular, wenn das mit TLS irgendwie verschlüsselt ist, anbieten. Aber je näher an der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wir dort sind, notfalls kann man auch einen Matrixraum aufmachen mit aktivierter Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, dann irgendwelche Direktnachrichten absetzen. Aber wichtig wäre, es gibt einen Meldeweg, der ist irgendwo bekannt gemacht. Also ihr müsst da keine riesen Diagramme malen, es reicht, wenn ihr da irgendwie eine README-ADOC im GitHub habt, da steht, bei Sicherheitslücken wende dich an. Hier ist der GNU-PG-Fingerprint, wir reagieren spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen oder Werktagen oder wie auch immer. Und das ist schon mal ein grünes Häkchen für mich und ich muss nicht rumdiskutieren, ob dieses Projekt würdig ist oder nicht würdig ist, die BSI-Grundschutzkriterien zu erfüllen. Der Prozess sollte dokumentiert werden. Wie gesagt, es reicht ein bisschen Text in der README.ado. Es gibt wirklich interessante Open-Source-Projekte, die sich gerade so in diesem ganzen sehr aktiven Container-Umfeld bewegen, so Kubernetes und Co. Und da gibt es ja auch dann die Cloud Native Foundation mit ihrer Landkarte und so weiter. Und da ist nirgendwo mit einem Wort erwähnt, also das sind Projekte, die laufen in sicherheitskritischen Umgebungen, da ist nirgendwo erwähnt, was mache ich denn, wenn ich eine Sicherheitslücke bei euch finde? Soll ich die irgendwie an den Webseitenbetreiber mailen oder was? Also oder so, oder an root@ oder so. Also das sollte nicht sein. Ne? Und das ist auch unabhängig vom BSI-Grundschutz einfach mal eine sinnvolle Maßnahme. Man sollte Security Advisories anbieten. Also wenn Sicherheitslücken auftreten, das kann passieren, das wissen wir alle, dann sollte das bekannt gemacht werden. Es sollte dann Hinweise geben, welche Version ist betroffen, welche Architektur, wohin soll ich updaten. Wenn es CVEs gibt, dann sollte man die bitte referenzieren. Also wenn ihr schreibt, also wenn ihr sagt, wir haben eine Sicherheitslücke und die hat eine CVE-Nummer, schreibt die damit rein. Weil die CVE-Nummern sind relativ viel wichtig. Dieser ganze Prozess, da geht es um Bürokratie und Bürokratie heißt Verschriftlichung, Nachverfolgbarkeit. Darum geht es. Ne? Und das ist eben ganz wichtig. Wenn möglich, S-Bombs mitliefern, wenn ihr also vielleicht irgendwie, sagen wir, ein komplexes Produkt wie Nextcloud im Container anbietet, dann liefert diese standardisierten S-Bombs mit. Dass ich also relativ einfach sehen kann, wir haben als Abhängigkeiten Apache, PHP, PHP M-Crypt, M-Crypt auch oben SSL und so weiter und so fort. Dass ich das alles nicht selber machen muss. Das kann man automatisieren. Da bietet GitHub, GitLab, was auch immer, bietet Lösungen an. Es gibt Programme, Projekte, Software dafür. Ist auch wieder ein relativ einfacher Quick-Win. Und bitte Release Notes raushauen. Also nicht irgendwo stillschweigend dann den Tarball auf der Webseite aktualisieren und dann den Tag beenden, sondern macht Release Notes. Insbesondere, wenn Sicherheitslücken geschlossen wurden, geht damit offensiv um. Es gibt eine Sicherheitslücke, wir haben sie geschlossen. Die Sicherheitslücke ist referenziert in CVE-Nummer sowieso vom 27.11.2024. Und was man auch machen kann, wenn man eben GitHub nutzt, die OpenSSF Scorecard automatisiert einzubinden. Das geht in der Pipeline über die GitHub Action. Und damit bin ich auch schon bei der Scorecard. Ich glaube, ja, Zeit ist genug da. Ich würde da noch mal ganz kurz was zu sagen wollen. Es gibt eine Webseite, scorecard.dev. Eine Scorecard selber ist ein Konzept zur Messung und Bewertung und damit immer eine Vereinfachung. Also es ist wirklich, geht darum, so eine managementfreundliche Checkliste zu haben. Managementfreundlich heißt hier, ihr kriegt dann so eine Datei, da sind dann irgendwie 10 Sachen abgehakt und ihr kriegt dann auch so eine Bewertung hier. 7 von 10, 8 von 10, 1,0 von 10 und so weiter. Wenn ihr mal eine sehen wollt, ich habe im Shortpaper mal die aktuelle Scorecard für OpenSSL mit in die PDF gepackt. Es gibt 4 große Bereiche, in denen die Scorecard eingesetzt werden kann. Die Scorecard wird unterstützt unter anderem von Google, von GitHub. Also da sind ganz viele Leute hinter, die da aktiv versuchen, Sicherheitsprozesse, die es schon gibt, in Open-Source-Projekte reinzubekommen. Es geht einmal, was mache ich bei Malicious Maintainers? Also um so Sachen wie Branch Protection, Merge Request Approval für Augenprinzip oder sowas. Ne? Oder kann jeder, der will, einfach in meinem Git oder CVS was einchecken? Ne? Das wird automatisch geprüft. Ist das Bildsystem sauber oder gibt es irgendwelche Kompromittierungen? Wie sieht es aus mit Paketabhängigkeiten? Habe ich irgendwo in der Toolchain vielleicht Abhängigkeiten, die Sicherheitslücken haben? Und auch also Kompromittierung des Quellcodes. Wie gesagt, ich habe einmal so ein Beispiel im Shortpaper verlinkt. Ansonsten könnt ihr die Ergebnisse inzwischen direkt abrufen. Da gibt es eine URL für, beziehungsweise auch eine API. Ihr könnt, wenn ihr ein GitHub-Projekt habt, via GitHub Action in der Pipeline die Scorecard auf euer Projekt triggern. Das heißt also, jedes Mal, wenn committed wird, wenn gebaut wird, wenn der Pipeline losläuft, wird automatisch die Open Source Scorecard aktiviert und schmeißt euch einen Report raus. Und den sollte man dann bitte auch schön lesen und auswerten. Also einen Report haben und einen Report lesen und danach handeln, sind dann auch immer noch 2, 3 unterschiedliche Dinge. Derzeit hat die Open Source Scorecard bereits, ich muss gucken, 1,3 Millionen Projekte erfasst und die Ergebnisse gesammelt. Man kann also dort eine CVS-Datei runterladen, da sind diese 1,3 Millionen Projekte gelistet mit GitHub-URL und mit Ergebnis der Scorecard. Und das Ganze kann ich inzwischen auch über eine API auswerten. Also ich kann mir dann, was weiß ich, irgendwie einen Web-Scraper nehmen oder mache mit Curl oder Wget da. Jeden Montag per Cronjob hole ich mir dann die Scorecard vom Projekt Apache oder Nginx oder so, wenn ich das will. Ne, und dann schreibe ich mir irgendwie ein Skript dahinter, das dann die Zahlen auswertet. Und wenn da irgendwas runtergeht unter 9, dann gibt es einen Alarm. Oder so. Das kann man also schön automatisieren. Wer möchte, kann das Ganze selber laufen lassen im Container, also per Podman Container runterziehen, laufen lassen und abfeuern. Oder man installiert sich das auf Arch Linux, ist es im AUR verfügbar und auf OS X im Homebrew. Das Einzige, was man braucht, wenn man auf ein GitHub-Projekt schießen will, also das analysieren lassen will, ist so ein GitHub-API-Token. Das heißt, man muss sich einen GitHub-Account anlegen, das ist aber kostenlos möglich und kann sich diesen kann sich dann dort ein sogenanntes Access-Token holen. Und wenn man schon mal dabei ist bei GitHub, kann man sich da natürlich auch ein Passkey einrichten. So, und damit wäre ich dann durch. Ich habe nochmal meine Kontaktdaten mit aufgegeben und ich glaube, wir haben noch ruhig 5 Minuten Zeit für Fragen. Ansonsten bin ich ja dann über Mail oder so erreichbar. Ja, dann soweit, danke.
Mich würde mal deine Erfahrungen interessieren aus dem Audit vielleicht selbst. Ihr habt jetzt diese Checkliste entwickelt, um gerade diese Anforderungen, sichere Bezug von Software zum Beispiel zu prüfen und zu hinterlegen, warum ihr das so einteilt. Wie gehen die Auditoren denn damit um, wenn ihr denen das vorzeigt? Glauben die euch das oder wie verläuft die Diskussion?
Na, die müssen nicht glauben. Audit bedeutet ja dann Dokumentation in Schriftform und dann, ja, ob die da selber nochmal nachprüfen. Also wir haben unsere Sachen, also da gibt es ja so Tools für BSI, sowas wie HighScout und ähnliches. Da wird das dann, ich glaube, sogar revisionssicher dokumentiert. Und wie das im Audit konkret aussieht, kann ich nicht sagen, aber unser internes Feedback war bisher, das ist so anwendbar und würde entsprechend durchkommen, ja. Ob die da jetzt quasi nochmal hinterher googeln und selber die Scorecard angucken und prüfen, ob zu dem Zeitpunkt die Scorecard wirklich das Ergebnis hat, kann ich nicht sagen. Aber theoretisch ist es möglich, es muss möglich sein und dann kriegt man auch die entsprechende Zertifizierung.
Also, ja. Ein Tipp war, S-Bombs mitzuliefern, Software Bill of Materials. Auf welches Format setzt man da idealerweise?
Es gibt eine, jetzt muss ich kurz gucken, ich habe sie verlinkt gehabt. Eine technische Richtlinie des BSI dazu, da ist es nochmal, hier unten steht es, TR03183. Ist spezifiziert, wie eine S-Bomb idealerweise auszusehen hat, unter bestimmten Fällen. Und das wäre so meine Empfehlung, da sich zu orientieren.
Okay, das ist dann CycloneDX basiert oder SPDX? Oder?
Da bin ich jetzt gerade überfragt, okay. Das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, das wird da irgendwie vorgestellt, bewertet und... Man hat ja auch im Prinzip nur die Marktlösung versucht, im Nachhinein nochmal zu bewerten und zu standardisieren.
Okay, danke.
Über meine Arbeit, also ich bin nicht in einer IT-Administration, aber arbeite im digitalen Langzeitarchiv. Und deswegen habe ich auch ab und zu mit dem BSI-Grundschutz zu tun. Und mein Eindruck ist, dass die Komplexität eigentlich die Sicherheit an vielen Stellen gefährdet. Ist jetzt ein bisschen abseits vom letzten Thema, weil du einen Schwerpunkt auf Krypto gelegt hast. Welche Rolle spielt denn Einfachheit oder Nicht-Komplexität in dem BSI-Grundschutz?
Naja, ich meine, du hast, ich sag mal, hier, jetzt wäre ich ein bisschen philosophisch, aus meiner Sicht als Psychologe, ich habe mich ja sehr, sehr lange als Arbeitspsychologe mit Komplexität und Sicherheit befasst und du hast im Prinzip zwei sich widerstreitende Pole in dem Ding. Du hast zum einen die Komplexität der Anwendung des BSI-Grundschutz, weil das BSI-Grundschutz-Kompendium versucht, in jeder Behörde oder in jedem Bundesprojekt Deutschlands anwendbar zu sein. Von, da ist irgendwie, was weiß ich, das Ordnungsamt einer kleinen Gemeinde bis hin zu so Sachen wie Kraftfahrtbundesamt oder so. Also die haben eine sehr große Komplexität in der Anwendung. Geben dir dann aber die Möglichkeit, Komplexität zu reduzieren oder zu verschieben, indem sie dir Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. In einem Beispiel wäre ja jetzt die Fragestellung, welche TLS CypherSuite nutze ich denn? Und dann sagst du, naja, ich weiß es selber nicht, ich kann es nicht entscheiden. Ich gucke ins BSI, technische Richtlinie, da ist eine Checkliste, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt, die setze ich um. Und damit muss ich mir selber keine Gedanken machen, zu prüfen, welche TLS-Implementierung jetzt okay ist. Das wäre so mein Hintergrund. Aber es stimmt, es ist sehr komplex, ja. Aber es ist halt eben Natur der Sache, man versucht jedes mögliche System vom Mail-Server, Webserver hin zu Cloud-Produkten oder zu selbstentwickelter Software irgendwie abzubilden. Und das ist nun mal leider in der Anwendung recht kompliziert, ja.
Okay, eine Frage noch, dann müssen wir, glaube ich.
Ja. Ja, das Thema war ja hier praktisch, oder der Fokus war hier auf den Grundschutz. Wir kriegen jetzt auch demnächst die NIS 2, also schauen wir mal, demnächst ist relativ. Ja. Ne? Aber da wird ja dann praktisch auch wieder die Kette, also die Lieferkette wird da benannt, aber da geht es ja auch um Software, also das, was du hier mit den Abhängigkeiten beschrieben hast, das ist dann wieder aber Pflicht für alle Unternehmen, die es eben betrifft. Ne? Also das wird sozusagen... Es ist weniger eine Frage, sondern eigentlich eher eine Anmerkung, dass es eine Erweiterung eigentlich zu dem, dass der Fokus nicht nur auf den Grundschutz ist, sondern
genau.
Für die Unternehmen jetzt auch dann mit der NIS 2.
Genau, genau. Ja. Also was ich mitbekommen habe, ist, das neue Kompendium wird ja auch ein bisschen von der ganzen Vorgehensweise her aktualisiert. Und,
deshalb haben wir dieses Jahr ausgesetzt. Oder? Ja,
ja, genau, also letztes Jahr, glaube ich, die Version.
Weil die da am Arbeiten sind.
Genau, ja, jetzt soll ein neues Kompendium kommen. Hoffentlich wird es dann auch ein bisschen lebensnah dann dort. Ja, dann würde ich sagen, in Anbetracht der Zeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin selber noch ein bisschen da. Also wenn jetzt noch Fragen kommen sollten, können wir uns gerne vor der Tür weiter unterhalten. Und dann möchte ich jetzt den nächsten Vortrag, da geht es, glaube ich, Grundschutz für daheim, nicht zu sehr verzögern.